80% der Befragten wollen Stress vermeiden oder abbauen, mehr Zeit für Familie und Freunde haben und sich umweltfreundlicher verhalten. Und mehr als 50% wollen sich mehr bewegen, sich mehr Zeit für sich selbst nehmen, Sport treiben und sich gesünder ernähren. Und immerhin ein Drittel der Befragten wollen abnehmen, sparsamer sein, weniger Handy, PC und Internet nutzen und ca. 20% wollen weniger Fernsehen und weniger Alkohol trinken oder das Rauchen aufgeben. Und viele leben auch nach ihren Vorsätzen, denn die Fitnessstudios sind im Januar deutlich voller als im Dezember. Und ich war überrascht, am letzten Mittwoch im Fitnessland folgende Gebetserhörung zu lesen. Ein Roll-up mit der Aufschrift, eure Gebete wurden erhört. Angepriesen wird in dieser Werbung eine Getränke-Flatrate im Fitnessland zu einem günstigen Preis. Ehrlich gesagt, ich hatte von dieser Gebetsbewegung noch nichts gehört. Eure Gebete wurden erhört. Und so sehen viele das Gebet, ihr Verständnis von Gebet. Gott als Wunschautomat. Oben ein Gebet rein, unten der erfüllte Wunsch raus. Und nun könnte man sagen, ja, das ist ein Verständnis von Gebet. Man könnte auch fragen, warum wollt ihr jetzt 21 Tage beten? Was wollt ihr damit erreichen? Das ist ein Missverständnis von Gebet. Gebet bedeutet nicht Gott einen Wunschzettel schreiben und dann hoffen, dass er die Wünsche erfüllt. Gebet bedeutet Kommunikation mit Gott. Reden zu Gott und hören auf Gott. Und mit Gott reden und hören, das ist kein angeborenes Talent, das man hat oder nicht, sondern das kann man lernen und das kann man üben. Und wenn du sagst, ich bin kein Gebetstyp, dann willkommen im Club. Denn so wie man im Fitnessstudio alle Muskelpartien trainieren muss, braucht man geistlich Übung und man braucht Training, um fitter zu werden. Und als Pastoren und als ganze Gemeindeleitung möchten wir euch zu einem geistlichen Fitnessprogramm herausfordern, einladen, animieren. 21 Tage mehr Zeit für Gott. So heißt das Fitnessprogramm. 21 Tage fasten, beten und Bibel lesen. 21 Tage auf etwas verzichten und sich auf Wesentliches besinnen. Allein und gemeinsam. Zeit für Gott. Und das ist kein neuer Trend aus Amerika oder aus England, das ist so alt wie die Kirche. Die Urgemeinde, sie blieben beständig, hat immer wieder geistliches Leben eingeübt, sie hat besondere Zeiten von Fasten und Gebet eingelegt, um mehr Zeit mit Gott zu verbringen, um sich zu entwöhnen von Gewohnheiten, die ungesund sind und um sich zu gewöhnen an gesunde Gewohnheiten. Und um vorbereitet zu sein, und zwar für die Wechselfälle des Lebens. Denn wenn der Berg steil wird in deinem Leben oder das Tal tief, dann hilft es dir, wenn du geistlich beweglich bist und fit. Einige der guten Vorsätze für 2020 können natürlich ganz praktisch helfen dabei, mehr Zeit zu Gott, für Gott zu haben. Denn wir haben alle Zeit. Die Frage ist nur, womit wir sie füllen. Mit welchen Gewohnheiten füllst du deine Zeit und auch mit welchen Zeitfressern und wovon lässt du dich bestimmen? Geistliches Leben benötigt tatsächlich ständiges Training. Es genügt nicht, einmal Christ zu werden, um geistlich beweglich zu bleiben und auch belastbar zu sein im Leben. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Moment kennt, dass ihr euch in einem Fitnessstudio anmeldet. Wir sind ja umgezogen vor 2 Jahren und habe ich mich in einem Fitnessstudio dort vor Ort angemeldet. Das war ein heiliger Moment. Man unterschreibt und dann denkt man sich, oh, wenn du für 2 Jahre unterschreibst, ist es sogar günstiger. Also unterschreibst du, aber nur durch die Anmeldung im Fitnessstudio wirst du keinen Deut fitter. Und kein Muskel wird trainiert. Und jeder von uns kennt den inneren Schweinehund, sich zu überwinden und tatsächlich hinzugehen. Und auch durch deine Taufe und die Unterschrift im Gemeindeverzeichnis wirst du nicht geistlich automatisch fitter und beweglich und belastbar. Der Kicker fragte diese Woche Joshua Kimmich, Nationalspieler der DFB-Auswahl und Mittelfeldregisseur, ein Spitzensportler. Man könnte sich ja fragen, muss der noch trainieren? Der Kicker sagte, sie schaffen 58 Ligaspiele am Stück in der Hinrunde, 12,57 Kilometer Laufleistung pro Partie, insgesamt 208,8 Kilometer in der Hinrunde, Rekord unter allen Bundesligaspielern. Jetzt kommt die Frage, hat sie der liebe Gott mit einer besonderen Physis beschenkt oder tun sie einfach extrem viel dafür? Kimmich antwortet, eher das Zweite. Und dann berichtet er davon, wie er unter Anleitung von Physiotherapeuten und Athletiktrainern gelernt hat, dass er seinen Körper wahrnimmt und dass er ganz viel an sich arbeitet. Geistliches Leben ist nicht nur was für Spitzensportler, für Experten. Ja, da gibt es so diese Gebetstypen und Fastentypen. Nicht nur etwas für Mönche, für Priester und für Hochreligiöse. Sondern es ist Ausdruck eines Lebens mit Jesus. Wie gut bist du in der Übung, mit Gott zu reden und auf Gott zu hören und in seinem Wort zu lesen, in deinem Alltag? Herzlichen Glückwunsch, du bist heute hier, damit bist du ja im Fitnessstudio. Aber das Training ist in der Woche. Ich hatte auf Krankenschein 18 Termine beim Physiotherapeuten und ich bin auch immer hingegangen und habe die Übungen gemacht. Aber dann kommt der Moment, wo er sagt, so, das können Sie jetzt alleine. Und dann sagst du, oh, ich würde mir lieber noch mal 6-mal verschreiben lassen. Und das ist auch im geistlichen Leben ja so. Es ist einfacher, wenn einer mir hilft und noch mal Anleitung gibt. Aber es muss diesen Moment geben, dass du sagst, das ist doch mein Leben mit Gott und unser Leben mit Gott. Und wenn man sein persönliches Training beginnt, dann ist es sinnvoll, am Anfang einen Fitness-Test zu machen. Ein Test soll man zeigen, wo man steht, was in einem steckt, welche Gewichte man zurzeit verträgt. Und eine Prüfung kann also zeigen, was an Verborgenes, an Gutes in dir schlummert. Und deshalb ist es gar nicht verkehrt, sich immer wieder durchchecken zu lassen vom Arzt, vom Fitnesstrainer und sich freiwillig einer Prüfung zu unterziehen. Und deshalb möchte ich heute über zwei biblische Prüfungen sprechen, die in der Wüste ihren Anfang nehmen. In der Wüste, so heißt ein ganzes Buch der Bibel, das vierte Buch Mose, beginnt mit den Worten in der Wüste, auf Hebräisch Bimidbar, und das trägt in der jüdischen Tradition diesen Namen, in der Wüste. Denn dort hat Gottes Volk besondere Erfahrungen gemacht mit Gott. In der Wüste wurde ihr Glaube auf die Probe gestellt. In der Wüste hat sich ihr Glaube bewährt bei Mangel und Stress im Alltag. Und interessanterweise beginnt der Matthäus-Evangelist von Jesu Leben davon zu erzählen, dass er auf besondere Weise in die Wüste geführt wurde. Nicht 40 Jahre, aber 40 Tage. Und der Evangelist Matthäus erzählt nur wenige Dinge, bevor Jesus in die Wüste geführt wird. Von seinem Stammbaum, von seiner Geburt, von seiner Taufe, dann von Johannes dem Täufer, der in der Wüste auf ihn vorbereitet. Und dann führt der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Ja, richtig gehört. Gott führt manchmal in die Wüste. Und wir lesen jetzt Matthäus 4, die Verse 1 bis 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Moment mal, der Heilige Geist und der Teufel arbeiten Hand in Hand. Der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, weil dort der Teufel Jesus auf die Probe stellen sollte. Ja, prüfen und auf die Probe stellen, davon erzählt die Bibel immer mal wieder, dass Gott so mit Menschen umgeht. Eine solche Prüfung soll zeigen, es soll sich herausstellen, wie sehr Jesus Gott vertraut. Und Gott traut es Jesus zu und er traut es Abraham zu und er traut es Hiob zu und er traut es auch mir zu und er traut es dir zu, dass du Prüfungen bestehst. Ich habe hunderte von Prüfungen abgenommen als Professor, mündliche Prüfungen, und meistens haben ja Studierende Angst vor Prüfungen. Aber das liegt ist eigentlich, weil sie eine falsche Vorstellung von einer Prüfung haben. Denn ein Prüfer möchte nichts anderes als die Stellen finden, wo jemand was weiß. Er möchte gar nicht das finden, was jemand nicht weiß. Das weiß er auch, dass der vieles nicht weiß. Sondern man versucht, die Quellen zu finden in der Wüste. Und wenn man dann eine Ader findet, dann freut man sich und dann sprudelt das nur so. Und wenn man natürlich, ja gut, so. Das heißt, ich möchte, dass du ein bisschen dekodierst, was heißt Prüfung? Prüfung soll eigentlich zeigen, was in dir steckt. Kann sagen, welches Potenzial, was du schon kannst. Nun ist der Ort der Prüfung hier schon eine Prüfung, denn die Wüste ist ein Ort der Reduktion. Eine Reduktion aufs Wesentliche. Wüste im Alten Orient ist jetzt eine normale Erfahrung. 60% Israel sind Wüste, Steppenwüste und Sandwüste. Und in der Wüste muss man jetzt nicht gleich das Lied vom Tod erklingen lassen, sondern in der Wüste ist es möglich zu leben und auch zu überleben, aber in der Wüste gibt es nicht alles in Saus und Braus, sondern die Möglichkeiten sind reduziert. Und die Wüste fragt, was brauche ich wirklich zum Leben? Jesus fastet in der Wüste 40 Tage und Nächte, er verzichtet freiwillig. Und wer so lange auf feste Nahrung verzichtet, Jaim Numbasi hat das gerade sehr anschaulich erzählt, der wird immer mehr spüren, wie der Körper nach Nahrung verlangt und wie der Körper auch die vorhandenen Reserven angreift und sich davon ernährt und dann bekommt der Fastende Hunger. Und nach 40 Tagen, so heißt es in der Heiligen Schrift, wird Jesus sehr hungrig. Was sonst? Jesus war ganz Mensch und als Mensch unseren Bedürfnissen unterworfen, die uns Menschen bestimmen wollen. Denn wer verzichtet, der wird spüren, wie viel ihm das, worauf er verzichtet, bedeutet. Man nennt das ja auch, man kriegt einen Janker. Ne? Also fällt es dir leicht oder schwer, darauf zu verzichten? Wie gehst du mit den Hungerattacken um? Wie sehr musst du kämpfen? Und wer verzichtet, der wird spüren, wie viel bedeutet mir das? Und was wäre jetzt das Normalste auf der Welt nach 40 Tagen Fasten? Das Fasten zu brechen und sich zu ernähren. Nun, 40 Tage hat Jesus geschafft. Und natürlich erinnert der Bibelleser sich fort an die 40 Jahre, die das Volk durch die Wüste wandern musste. Und auf ihrer Wanderung von der Sklaverei in Ägypten in die Freiheit des verheißenen Landes, wieso muss Israel 40 Jahre in der Wüste verbringen? Wir hören dazu auf 5. Mose 8, die Verse 1 bis 7 und 12 bis 14. Das ganze Gesetz, das ich heute euch verkünde, sollt ihr sorgfältig befolgen, damit ihr am Leben bleibt und euch vermehrt und das Land in Besitz nehmen könnt, das der Herr euren Vorfahren mit einem Eid zugesagt hat. Vergesst nicht, wie der Herr euer Gott euch 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen ließ. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid. Aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ihr seinen Weisungen folgen würdet oder nicht. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Die ganzen 40 Jahre lang sind eure Kleider nicht zerschlissen, ihr habt keine wunden Füße bekommen. Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, euch auf den rechten Weg bringen will, wie ein Vater, der sein Kind erzieht. Darum folgt seinem Befehl und bleibt auf dem Weg, den er euch weist. Nehmt seine Warnungen ernst. Der Herr, euer Gott, wird euch ein schönes, fruchtbares Land bringen. In der Ebene wie im Bergland gibt es dort Quellen und Bäche, die unerschöpflich aus der Tiefe hervorspulen. Es gibt Weizen und Gerste, Trauben, Feigen, Granatäpfel, Oliven, Honig. Ihr werdet euer Essen nicht sorgsam einteilen müssen. Es wird euch dort an nichts fehlen. Wenn ihr euch dann satt essen könnt, dann sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen danken für das gute Land, das er euch gegeben hat. Aber vergesst nicht den Herrn, euren Gott. Werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht. Wenn ihr reichlich zu essen habt und wenn ihr in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt, vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. In der Wüste, da lernen die Israeliten, wovon sie wirklich abhängig sind. Das tat er, um euch vor Augen zu führen, hieß es eben, dass ihr ganz auf ihn angewiesen seid, aber auch, um euch auf die Probe zu stellen und ihr sehnt, ob ihr den Weisungen folgen würdet. Er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Wozu führt der Heilige Geist in die Wüste, in die Fastenzeit? Damit der Fastende sich bewusst wird, wonach ihm hungert. Und damit der Fastende sich bewusst wird, womit er seinen Hunger stillen will. Und damit der Fastende sich bewusst wird, wem er seine Zufriedenheit verdankt. Ohne Gott kannst du nicht leben. Der Versucher sagt zu Jesus in der Wüste nach 40 Tagen Fasten, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach, dass diese Steine Brot werden. Das sagt er am Anfang des Lebens von Jesus, bevor er in Galiläa anfängt zu wirken, Menschen zu berühren, zu heilen, zu predigen und so weiter. Und am Ende des Lebens von Jesus, als er am Kreuz hängt, gehen Leute an ihm vorbei und das Matthäusevangelium erzählt, Menschen, die vorbeikommen, verhöhnen ihn und sagen, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst. Hilf dir selbst. Besorg dir selber deine Nahrung. Sei dir selbst am Nächsten. Das ist die Stimme der Versuchung. Wenn du kannst, hilf dir selbst. Still deinen Hunger selbst, folge deinen Bedürfnissen. Wozu brauchst du Gott? Hilf dir selbst. Und Jesus lehnt das ab mit den Worten, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus hatte die Macht, sich selbst Brot zu schaffen, aber er hat es abgelehnt, sich selbst zu helfen. Und dadurch wird Jesus vor Beginn seiner Tätigkeit ein Vorbild, in völliger Abhängigkeit von Gott zu bleiben, von seinem himmlischen Vater. Wo andere in Not geraten, da kann Jesus sogar Speise wundervoll bringen und sie mit Fischen und Brot versorgen. Er kann andere satt machen, aber für sich selbst lehnt er das ab, denn Jesus will von Gottes Zusagen leben. Ist dieser abhängige Glaube nur was für Schwache? Nur für solche, die sich nicht mehr helfen können? Ist das im Glauben mit Gott bei dir so? Erstmal versuchst du alles, was in deiner Macht steht. Und wenn dann gar nichts hilft, dann ist Gott der Notnagel. Dann ist Gott der Lückenbüßer. Genau das ist der Fitnesstest für dein, auch für meinen Glauben. Ist Glauben nur eine von vielen Apps, die dir helfen im Leben und die man nutzt, die eine mehr, die andere weniger? Oder ist er das Betriebssystem deines Lebens? Ist Gott ab und zu dein Ratgeber, wenn du halt in der Sackgasse landest, oder dein täglicher Gesprächspartner? 21 Tage mehr Zeit für Gott heißt ja nicht, in der Zeit, ja, da muss ich ein besonderes Problem lösen, sondern da versuche ich mal bewusst darauf zu achten, dass er jeden Tag da ist. 21 Tage, 24/7. Gott zu vergessen, das ist für die Israeliten die Gefahr. Und zwar nicht in der Wüste, interessanterweise, sondern nach der Wüste. Es heißt hier, als es ihnen gut geht, als sie reichlich haben, schöne Häuser, wenn ihr Besitz wächst und sich vermehrt, im Wohlstand, in ihrer Komfortzone, die wird immer größer, vergessen sie Gott. Und Gott sagt, deswegen habe ich euch 40 Jahre durch die Wüste gehen lassen, damit ihr es nicht vergesst. Kommt dir das bekannt vor? Ah, mein Alltag, der ist so voll. Ich habe da keine Zeit, an Gott zu denken oder für irgendwelche spirituelle Übungen, die ihr euch jetzt noch ausgedacht habt. Wenn der Pastor, die Pastorin wüsste, was in meinem Leben los ist, da würde der jetzt nicht so leichtfertig von irgendwelchen Übungen im Alltag sprechen. Der hat leicht reden. 40 Jahre lässt Gott sein Volk recht unkomfortabel durch die Wüste wandern, damit sie so richtig mal murren und motzen können über die beschwerliche Zeit, über die wenigen Varianten auf dem Speiseplan. Es gab ja nur bloß Manna und Wachteln, immer dasselbe, immer wieder dieses Brot vom Himmel, immer wieder dieses tolle Fleisch. Nein, und damit sie motzen können über den mühsamen Weg, und sie wollen gern wissen, wo geht es überhaupt hin, wann geht es endlich weiter, wie kommen wir zum Ziel. Alles, was heute von Leitung erwartet wird, alles, was Gott von ihnen verlangt, ist aber was völlig anderes. Vertrauen, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Und sie so müssen jeden Abend ins Bett gehen und wissen nicht, ob sie morgen zu essen haben. Denn sie sollen keine Vorräte ansammeln. Sie sollen auf dem Weg vertrauen. Und in der Nacht werden sie durch eine Feuersäule geführt und am Tag durch eine Wolkensäule Schritt für Schritt. Sie haben eine Vision, eine gemeinsame Vision, eine Riesenverheißung, das verheißene Land. Aber mehr wissen sie nicht. Sie haben keine Roadmap, sie haben keinen 7-Punkte-Plan. Sie wissen nachts nicht, ob sie morgen zu essen haben. Tag für Tag sollen sie vertrauen. Du weißt nicht, was morgen passiert. Wer in deiner Verwandtschaft krank wird, du selber krank wirst, was für Geldsorgen entstehen, wie was an deinem Arbeitsplatz ist. Alles, was wir an Sicherheiten uns selber zusammenzimmern, unser Bedürfnis danach, ist doch so verletzlich. Wir können unser Leben gar nicht planen, wo wir das ständig tun. Und so zu leben, so zu vertrauen, bedeutet, in der Abhängigkeit zu Gott zu wachsen. Und als Menschen, alle wollen wir das Gegenteil. Wir wollen unabhängiger werden. Wir wollen autonomer werden. Erst wollen wir unabhängiger von unseren Eltern werden. Das ist auch gut. Und dann wollen wir unabhängiger von unseren Lehrern werden. Und dann von dem und von dem anderen, der uns irgendwie was zu sagen hat. Und wir wollen natürlich wissen, wohin es geht und wie lange es dauert und wie wir ans Ziel kommen. Und wir wollen als Menschen Sicherheit und gleichzeitig Unabhängigkeit. Aber echte Sicherheit gibt es nur in der Abhängigkeit von Gott. Denn er ist die Quelle in der Wüste. Er ist das Licht in der Nacht. Er ist mehr als Brot, wenn du hungrig bist. Jesus ist das Leben. Deshalb, der Mensch lebt nicht vom Wohlstand allein. Welche Wüste könntest du für 21 Tage ausprobieren, um einmal zu testen, wie abhängig du schon von allem Möglichen geworden bist? Vielleicht ist das für dich gar nicht Nahrung. Vielleicht ist das für dich was völlig anderes. Welche Gewohnheit könntest du für 21 Tage unterbrechen, um dich von deiner Abhängigkeit von etwas Höherem bewusst zu werden? Von deiner Lieblingsserie? Von der Schokolade vorm Einschlafen? Von deinem Social Media Account? Außer für die täglichen Impulse, die wir dir schicken. Von deiner Nahrungsgewohnheit. Wie wäre ein Leben mit leichtem Gepäck? Silbermond singt das ja. Eines Tages fällt dir auf, dass du 99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reißt sich besser mit leichtem Gepäck. Lässt sich gut mitsingen, aber irgendetwas loslassen? Nur für 21 Tage? Wie müsste denn deine Wüste aussehen, damit du auf die Probe gestellt wirst, im besten Sinne? Du sollst die Probe bestehen. Hast du schon mal so gebetet, Heiliger Geist, führe mich in die Wüste, damit ich eine Probe auf Zeit bestehen kann und meine geistliche Fitness besser wird? Und hast du auch mal so gehandelt? Ich glaube, das ist für uns alle eine Herausforderung, für jeden von uns. Und ich überlege auch, worauf verzichte ich die 21 Tage? Wie kann ich mehr Zeit im Hören auf Gott verbringen? Es geht uns nicht um geistliche Rekorde, sondern wir wollen einander dabei helfen und auch wachsen. Deshalb auch das Interview mit Jaim war so erfrischend, dass er gesagt hat, wie er es auch nicht geschafft hat. Und darüber wollen wir uns auch austauschen. Es geht auch nicht darum, dass wir hinterher Medaillen verleihen, sondern wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und das bedeutet ja, Versuchungen lernen, besser zu widerstehen. Und die Versuchungen, die können wir nicht in die 21 Tage planen, sondern für den Tag der Versuchung. Da sollst du fit sein. Und im Leben warten solche Situationen. Und unser Glaube muss mitwachsen, damit wir mit Stress und Krisen umgehen können, mit Rückschlägen und Niederlagen, mit Krankheit und Tod. Und damit wir Glauben standhalten können. Kennst du 20 Bibelverse auswendig, sodass du dem Versucher widersprechen kannst mit der Bibel? Oder musst du erst googeln? Was machst du, wenn es kein WLAN gibt in der Wüste? Und dann könntest du dem Versucher antworten, ja, mir ist bewusst geworden, was ich zum Leben brauche, kommt tatsächlich von Gott. Es kommt nicht, es liegt nicht in meiner Macht. Es liegt nicht in meiner Begabung, es liegt nicht in meiner Kraft. Es ist Geschenk, Manna, Brot vom Himmel. Es ist das Wort, das er redet. Vielleicht sagt jetzt jemand, oh, das fände ich gut, so grundsätzlich finde ich gut, wenn die anderen das mal machen. Und jetzt ist die Frage, machst du mit? Und jetzt, du hast 2 Wochen Bedenkzeit und wir wollen dich ab dem 16. Februar unterstützen dabei. Wie eine Art Fitness-Trainer-Team. Selber machen wir auch noch mit, weil wir auch fitter werden müssen. Als Pastoren jetzt. Erstens, als Pastoren schicken wir dir tägliche Impulse, wenn du möchtest. Ab dem 16.02. 21 Mal schicken wir dir einen Bibeltext, einige Gedanken und auch Fragen zum Text. Das ist das individuelle Fitnesstraining. Dafür kannst du dich auf der Homepage ab nächste Woche anmelden. Und wir schicken dir wahrscheinlich nochmal eine Mail, wo du dann sagen kannst, ja, ich bin dabei. Und dann kriegst du jeden Tag einen Impuls, der zu diesem Wochenthema passt, denn wir haben 3 Wochenthemen. Zweitens, zu jeder Predigt, auch zu der heute schon, haben wir ein Material für Kleingruppen vorbereitet. Das liegt im Foyer oder ist auf der Homepage runterzuladen, das ist ein DIN A4-Zettel mit Fragen, mit einem Einstieg, Fragen zur Vertiefung und Impulsen und Hintergründen, so wie einem Hauskreismagazin. Für Kleingruppen, in denen man darüber sprechen kann. Dort könnt ihr die Gedanken der Predigt vertiefen, miteinander bewegen oder auch vorbereiten. Und du hast noch gar keine Kleingruppe, dann kann dir Heimke Hitzblech helfen. Oder du kannst dich auf unserer Homepage im Suchformular eintragen. Versuchen wir dir noch einen Hauskreis zu vermitteln für diese Zeit. Hauskreise sind so eine wichtige Unterstützung, um im Glauben zu wachsen. Um gemeinsam in Bewegung zu bleiben und diese verschiedenen Wüsten, die Menschen erleben, zu teilen. Denn zum Glück sind meistens nicht alle Hauskreismitglieder gerade in der Wüste. Und es gibt dann auch immer jemanden, der schon mal eine Wüste überstanden hat. Drittens, wir wollen auch zusammenkommen. Es soll nicht nur du allein mit Gott, sondern wir wollen zusammenkommen. Und 2-mal laden wir in den 21 Tagen zu einem Lobpreis- und Gebetsabend ein. Und an diesen Abenden wollen wir gemeinsam vor Gott kommen, einen Austausch auch anbieten. Wie geht es mir beim Fasten? Wie geht es den anderen? Wie oft hast du schon abgebrochen? Ach, noch öfter als ich, wunderbar. Und viertens, wir werden in dieser Zeit auch predigen und diese Predigen gibt es zum Hören und auch zum Lesen. Das heißt, kann auch das Manuskript sich runterladen. 21 Tage Zeit für Gott, das soll eine Reise sein, eine geistliche Reise in die Wüste. Im Verborgenen, ganz geheim für dich und als Gemeinde gemeinsam. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und ich bete, dass Gott reden wird, dass wir ihn hören. Und das wird er zu dir persönlich und auch zu uns als Gemeinde. Und wir können gespannt sein, was wir nach der Wüstenzeit einander berichten können. Denn der Herr, euer Gott, wird euch in ein schönes, fruchtbares Land bringen. Amen.